Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, ich begrüße euch auch alle an diesem Sonntag zum Gottesdienst hier in der City Church. Und das ist heute ja der Auftakt zu der Predigtreihe Lass mal hören. Und als mich so der Christoph vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann das war, gefragt hat, ob ich mal einen Sonntag hier übernehmen würde, habe ich gedacht, ja, kann ich schon machen, aber bitte nicht den ersten. Weil es ist immer schöner, wenn man dann noch ein bisschen so gucken kann, was machen denn die anderen so? Wie stellen die sich hier so an? Und ich habe gedacht, so das dritte, vierte Mal wäre ganz okay, aber bitte nicht den ersten Sonntag. Ja, jetzt hat es leider nicht geklappt, aber ich werde einfach mal versuchen, ja, das heute irgendwie das Beste draus zu machen. Genau. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt in dem kurzen Clip, ich heiße Johannes, bin 29, bin verheiratet, studiere in Erlangen und ja, meine Frau und ich, wir sind jetzt etwa seit 2 Jahren in Würzburg und ungefähr seit 2 Jahren kommen wir auch in die City Church, genau. Mein Thema heute ist Haschen nach Wind und jetzt haben wir gerade schon den Videoclip gesehen und habe ich mir gedacht, zeige ich doch gleich mal noch einen kurzen Filmausschnitt aus dem Film Die Verurteilten. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film, ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Ich finde den Film eigentlich sehr sehenswert. In dem Clip geht es darum, dass ein alter Mann nach 50 Jahren im Gefängnis auf Bewährung entlassen wird. Und als er schon im Gefängnis davon erfährt, dass er freikommen soll, hat er große Angst. Und als es dann nicht so weit ist und er in diese Welt zurück entlassen wird, stellt er fest, dass sich alles verändert hat. Nichts ist mehr so, wie es vor 50 Jahren gewesen ist. Alles hat sich verändert. Es bewegt sich alles so schnell. Als Kind habe ich einmal ein Automobil gesehen, jetzt gibt's die überall. Die Welt ist verdammt in Eile geraten. Nur 3 kurze Zitate jetzt aus dem Clip. Die Welt ist sehr schnell geworden und er findet sich in dieser Welt nicht mehr zurecht. Er hat Angst, er kann nicht mehr richtig schlafen und er würde am liebsten wieder nach Hause ins Gefängnis gehen, in seine gewohnte Umgebung. Am Ende von dem Clip, das haben wir jetzt da nicht mehr gesehen, hängt er sich in seinem Zimmer auf. Ich weiß, es ist ein bisschen dramatisch, aber um die Aussage, um die es mir jetzt bei dem Clip geht, ist die, dass unsere Welt sehr schnell ist. Dass unsere Welt sehr schnelllebig ist und dass es häufig schwierig ist, sich in der Welt zurechtzufinden und seinen Platz in der Welt zu finden. Und wenn man mit offenen Augen so durch den Alltag geht, dann stellt man fest, ja, wir leben in einer Welt, die unsere Sinne jeden Tag aufs Äußerste beansprucht. Wir werden ständig mit Musik, mit Bildern, mit Filmen bombardiert. Wir leben in einer Welt, die uns jeden Tag im Berufsleben, in der Schule, im Studium und in allen anderen Bereichen alles abverlangt. Es wird erwartet, dass wir immer 100%igen Einsatz zeigen. Und für mich wird diese Schnelllebigkeit unserer Zeit, also für mich persönlich, besonders im Techniksektor sichtbar. Als ich zur Schule gegangen bin, habe ich in der 7. Klasse noch Schreibmaschine schreiben gelernt, also 10-Fingersystem auf einer Schreibmaschine. Mit 14 habe ich meinen ersten Computer erst bekommen und der hat damals 100 MHz gehabt, waren 486er, 8 MB RAM, 850 MB Festplatte, 365 Farben, glaube ich. Also das war damals das Nonplusultra, ja. Ich habe heute so ein kleines Netbook, das hat mehr RAM, als mein erster Computer Festplattenkapazität hatte, ja. Und die Entwicklung, die bleibt nicht stehen, die geht immer weiter. Ein anderer Bereich, der für mich diese Schnelllebigkeit verdeutlicht, ist der ganze Entertainment- und Medienbereich. Jetzt gerade läuft ja wieder DSDS. Aber wer von uns kann sich eigentlich noch an den Superstar von vor letztem Jahr oder von vor 2 Jahren erinnern? Hat von denen mal jemand was in den letzten Wochen gehört? Vielleicht hört man ab und zu noch was, aber eigentlich hört man von denen nicht mehr viel. Und warum auch? Der nächste Superstar steht ja schon bereit, steht in den Stadtlöchern und wartet darauf, die Welt erobern zu können. Und ich finde es eigentlich eine sehr bittere Erfahrung, glaube ich, wenn du einen kurzen Moment im Rampenlicht stehst, die Massen dir zujubeln und kurze Zeit später bist du wieder in der breiten Masse verschwunden, aus der du dich ein paar Monate zuvor noch unter sehr viel Anstrengungen und Mühen hervorgehoben hast. Die Welt, in der wir leben, ist also ständig im Wandel und sie wird immer schneller. Das Gefühl habe ich zumindest. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch diese Schnelligkeit immer mehr Druck auf uns lastet, auf unserem Leben lastet. Und ich habe auch so das Gefühl, dass diese hohen Anforderungen, die im Alltag an uns gestellt werden, dass die auch dazu führen, dass wir in unserer Freizeitgestaltung immer mehr das Extreme suchen. Und zwar darum, um einfach mal alles zu vergessen, was unser Alltag so mit sich bringt. All die Sorgen und Nöte, die wir jeden Tag haben, hinter uns zu lassen. Ja, das Schild, das ich vorhin hochgehalten habe, montags könnte ich kotzen, das ist zwar witzig, aber da ist was Wahres dran. Ich muss jeden Montag nach Erlangen fahren und da ist dann meistens montags morgens die Motivation am Nullpunkt. Also viel Druck und es kommt auch in unserer Freizeitgestaltung zum Ausdruck. Es gibt da ganz viele Angebote, die wir nutzen können. Bungee-Jumping, Paragliding, Canyoning, Brückenschwingen, Fallschirmspringen. Ich habe neulich bei YouTube ein bisschen rumgesurft und habe so was gefunden, das nennt sich Freerunning, da rennen Leute durch die Stadt und machen in irgendwelchen Häusern Saltos oder was weiß ich. Die Achterbahnen in den Freizeitparks werden immer anspruchsvoller. Ich habe neulich von einer Achterbahn am Nürburgring gehört, die innerhalb von kürzester Zeit die Fahrer auf über 200 beschleunigt. Also es wird auch da unserem Körper immer mehr abverlangt. Und ich habe so das Gefühl, dass wir in unserer Freizeit an unsere Grenzen gehen wollen. Wir wollen einen Kick erleben und durch diesen Kick, das Adrenalin, das durch unseren Körper schießt, uns wieder lebendig fühlen. Blaise Pascal hat mal gesagt, Bewegung ist unsere Natur, Stillstand ist unser Tod. Und nach dem Motto habe ich so das Gefühl, leben auch viele Menschen. Bloß nicht zur Ruhe kommen, bloß nicht still und ruhig werden, sondern immer in Bewegung bleiben, immer schneller. Und das ist auch der erste Punkt eigentlich meiner Predigt, das Leben suchen. Wir als Menschen sind doch alle irgendwie auf der Suche nach Leben. Wir wollen uns doch alle irgendwie lebendig fühlen. Wir sind immer in Bewegung und es fällt uns schwer, zur Ruhe zu kommen. Und ich, für mich persönlich, ich gehe gerne in Hochseilgärten. Ich mag das auch, meine Grenzen auszutesten. Und ich war vor noch nicht allzu langer Zeit, war ich mit einer Jugendfreizeit in Schweden und da waren wir auch in einem Hochseilgarten. Und da gab es sowas, das hat sich Pamperpole genannt. Das ist auf Deutsch der Windelpfosten oder der Windel, was auch immer. Und es war einfach nur ein Baumstamm, der war so 12, 15 Meter hoch. Und dann bist du angegurtet worden und dann hieß es, okay, jetzt kletter den Baum hoch, den Baumstamm hoch, richte dich oben auf dem Baumstamm, der ist ungefähr so dick gewesen, auf und dann spring zu einem Trapez, das ungefähr 3 Meter weiter weghängt. Und ich kann euch sagen, wenn ihr dann da oben steht, ihr sollt euch aufrichten und dann noch springen, ey, da geht's aber wirklich ab, sage ich. Also da ist der Blutdruck und der Puls mal richtig oben. Und wenn du dann springst und auch das Fiese daran ist, dass das Trapez so weit hängt, dass man eigentlich das nicht erreicht oder nur eine ganz geringe Prozentzahl dieses Trapez erreicht. Und wenn du dann springst und fällst und unten ankommst, dann zittern dir die Knie. Aber das andere an der Sache ist, du fühlst dich lebendig. Richtig lebendig. Und das mag ich auch. Aber die Sache damit mit dem Adrenalin ist, nach dem Kick kommt die Müdigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn ihr mal so einen richtigen Adrenalin-Rush gehabt habt, und das Adrenalin wird abgebaut im Körper, dann fühlt man sich richtig, richtig müde. Und dann brauche ich den nächsten Kick. Und dabei stellt sich mir die Frage, wie kann ich eigentlich ein glückliches und ein erfülltes Leben leben? Was kann mir dabei helfen, in meinem Leben einen Sinn und eine Richtung zu geben oder einen Sinn und eine Richtung zu bekommen? Ist es der wöchentliche Adrenalin-Rush-Kick? Ich weiß nicht. Und Fragen, die so diese ganzen diese Lebensgestaltung betreffen, die werden heute, habe ich festgestellt, eigentlich in einer immer unüberschaubar werdenderen Anzahl von Büchern bearbeitet. Ich war in der letzten Woche mal in einem großen Buchladen und ich bin da mal so durchgeschlendert und da gibt's so eine riesige Regalwand, da steht drauf Lebenshilfen und Lebensratgeber. Und da habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut und ich habe festgestellt, dass es eigentlich kein Problem und keine Frage gibt, die heute unbeantwortet bleiben muss. Für jede Lebenssituation gibt's ein Buch, das uns dabei helfen möchte, unser Leben in den Griff zu bekommen. Und ich habe festgestellt, vor allem das Thema Glück spielt dabei eine große Rolle. Ich habe mal so ein paar Titel mitgebracht, die ich so toll fand. sein Leben neu erfinden, wie sie Lebensfallen meistern, den Teufelskreis selbstschädigenden Verhaltens durchbrechen und sich wieder glücklich fühlen. Oder finde den Job, der dich glücklich macht. Oder warum Männer mauern, wie sie ihren passiv-aggressiven Mann besser verstehen und glücklich mit ihm werden. Ich hoffe, dass ich dieses Buch mal nicht im Regal meiner Frau finde. Oder ein anderer Bereich, wo es auch ganz viele Bücher gibt, ist Reichtum und Wohlstand. Das fand ich auch ganz interessant. Die Erfolgsgeheimnisse der Millionäre, Strategien zum Reichtum. Oder Reichtum mit System für jedermann. Oder Willkommen im Reich der Fülle, wie du Erfolg, Wohlstand und Lebensglück erschaffst. Also, wenn ich diese Titel so lese, würde ich sagen, die beste Investition, die man machen kann, ist, 20 Euro für dieses Buch auszugeben und danach groß abzusahnen. Oder andere Bücher, die gehen eher so in den Bereich Spiritualität und Religiosität. Buddhas Anleitung zum Glücklichsein, 5 Weisheiten, die ihren Alltag verändern. Oder Bestellung beim Universum, ein Handbuch zur Wunscherfüllung. Die Liste, die könnte wirklich fast endlos fortgesetzt werden. Und es gibt wirklich, habe ich festgestellt, für alle Lebensbereiche Ratgeber, die uns dabei helfen wollen, dass unser Leben gelingt. Und ich frage mich aber, sind diese Ratgeber der Weisheit letzter Schluss? Können diese Bücher wirklich das halten, was sie versprechen? Also versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe nichts gegen Lebensratgeber und ich glaube auch, dass es Bücher gibt, die uns wirklich helfen können, unser Leben besser zu gestalten. Aber ich frage mich, ob diese Bücher automatisch zu einem besseren, glücklicheren Leben führen. Und da sind wir wieder bei der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was macht eigentlich ein glückliches und erfülltes Leben aus? Ist es Besitz, Reichtum, Einfluss, Glück, Gesundheit, Familie, Kinder? Vielleicht würde der eine oder andere sagen, ja. Und an diesen Dingen ist ja auch prinzipiell nichts falsch. Aber gehören sie oder machen sie ein glückliches Leben aus? Oder gibt es noch etwas, das über diese ganzen materiellen Dinge hinausgeht? Mein Thema heißt ja eigentlich Haschen nach Wind. Den Titel habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich habe den aus der Bibel genommen, wortwörtlich. Und zwar aus dem Buch, einem alttestamentlichen Buch Prediger oder es heißt auch manchmal Kohelet. Und in diesem Buch denkt ein Mann am Ende seines Lebens über die Vergänglichkeit des Daseins nach. Und ich möchte euch ein paar Verse aus diesem Buch vorlesen, und zwar Prediger 2, die Verse 4 bis 11. Und da schreibt dieser Mann, ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche daraus zu bewässern den Wald der grünen Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Haus geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge. Und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir, und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herz keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah, alle meine Werke, die meine Hände getan hatten, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Der Redner kommt zu dem Schluss, dass alles, was er mit seinen Händen geschaffen hat, all die Mühe, die er sein Leben lang gehabt hat, nur ein Haschen nach Wind, ein Windhauch, ein Greifen, versuchen, den Wind irgendwie einzufangen, gewesen sind. Nichts von dem, was er sich erschaffen hatte, sagt er, hat Bestand. Aber wenn all unser Tun und unser Streben keinen Bestand hat, was hat dann Bestand im Leben? Hermann Hesse hat einmal gesagt, wir finden Tröstungen, wir finden Betäubungen, wir lernen Kunstfertigkeiten, mit denen wir uns täuschen, das Wesentliche aber, den Weg der Wege, finden wir nicht. Ist es nicht traurig, eines Tages feststellen zu müssen, dass man das Wesentliche im Leben nicht erreicht hat? Dass man das Wesentliche im Leben nicht gefunden hat? Und frage ich mich, geht es uns nicht manchmal ähnlich? Also ich weiß, dass es mir manchmal so geht, dass ich versuche, den richtigen Weg in meinem Leben zu finden, dass ich versuche, das Richtige zu tun, dass ich versuche, richtig zu handeln, aber irgendwie scheint es mir nicht zu gelingen. Aus irgendwelchen Gründen scheine ich den Weg nicht zu finden. Und deshalb betäube ich mich, täusche ich mich manchmal mit Dingen, die mir zwar Erfüllung versprechen im Leben, aber mich letzten Endes doch leer lassen. Und viele berühmte Persönlichkeiten haben trotz Ruhm und Reichtum das wahre Leben nicht gefunden und sind auf tragische Weise am Leben gescheitert. Gerade die Menschen, wo man eigentlich meinen müsste, denen müsste es doch gut gehen. Die haben doch alles. Die haben ein großes Haus, ein großes Auto, einen Swimmingpool, jede Menge Geld. Und gerade diese Menschen scheitern häufig am Leben. Dazu gehörte auch die Sängerin Janis Joplin. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Die ist schon ein bisschen, also schon ein bisschen länger her. Der hat von 1943 bis 1970 gelebt und von der stammte folgende Aussage. Live fast, love hard, die young. Lebe schnell, liebe hart, sterbe jung. Und das war das Motto ihres Lebens. Und für sie, sie ist häufig in ihrem Leben in depressive Phasen gefallen und sie hat versucht, immer diese Phasen durch Heroin, durch Kokain und durch Alkohol zu verdrängen. Und 1970, mit 27 Jahren, ist sie tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden worden, gestorben an einer Mischung aus Alkohol und Heroin. Und ihr letzter Wille bestand darin, dass 200 ihrer Freunde das hinterlassene Bargeld von $1,500 vertrinken. Die traurige Geschichte einer Frau, die irgendwie auf der Suche nach wahrem Leben gescheitert ist mit 27 Jahren. Und in dem Zusammenhang, da könnte man noch viele Beispiele anfügen von berühmten Persönlichkeiten, von berühmten Menschen, die offensichtlich oder scheinbar alles haben, was man braucht, aber doch am Leben gescheitert sind. Und ich möchte an der Stelle mit euch noch eine Geschichte aus dem Johannesevangelium lesen, in der es auch um eine Person geht, die nach Leben gesucht hat, aber irgendwie auch bei ihrer Suche leer ausgegangen ist. Und ich möchte euch die Verse 1 bis 19 vorlesen. Das ist ja doch, ich weiß nicht, ob man es von oben lesen kann, aber ich lese es euch vor. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und viele seiner Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, und zwar von Judäa nach Galiläa. Und Jesus geht durch Samarien. Er reist durch eine Gegend, die eigentlich ein strenggläubiger Jude gemieden hätte. Und weil Jesus von der langen Reise erschöpft war, lässt er sich an einem Brunnen nieder, um sich zu erholen. Und er schickt seine Jünger ins nächste Dorf, um Proviant für die Weiterreise einzukaufen. Und als Jesus so alleine am Brunnen sitzt und auf die Rückkehr seiner Jünger wartet, kommt eine Frau an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und im Folgenden entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Und Jesus bittet die Frau um Wasser. Und die Frau reagiert überrascht auf die Aufforderung Jesu, weil es sich für einen jüdischen Mann eigentlich nicht gehörte, dass er eine Frau allein in der Öffentlichkeit anspricht und schon gar keine samaritische Frau. Und Jesus antwortet auf diese Aussage der Frau: Wenn du wüsstest, wer hier mit dir spricht, würdest du ihn um Wasser bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und die Frau scheint irgendwie nicht zu verstehen. Ja, Moment mal, gerade bittet Jesus mich um Wasser, jetzt soll ich ihn um Wasser bitten? Was meint er denn eigentlich? Also startet Jesus nochmal einen zweiten Versuch, um der Frau zu erklären, was er meint. Und er erklärt ihr, dass jeder, kennen wir ja auch, der von dem Wasser des Brunnen trinkt, früher oder später wieder Durst haben wird. Wenn ich jetzt, ich habe vorhin getrunken, bevor ich hier hoch bin, und ich habe jetzt wieder Durst. Das ist ganz normal. Aber Jesus sagt, das Wasser, das ich dir geben will, von diesem Wasser wirst du nie wieder durstig sein. Das Wasser, das Jesus geben will, wird nicht mehr durstig machen. Das wird unseren Durst ein für allemal stillen. Und ich finde das schön an Jesus, dass er, wenn er mit Menschen redet, dass er auf das Unverständnis der Menschen, und das kommt häufig vor in der Bibel, dass die Menschen unverständlich auf die Aussagen Jesu reagieren, dass er darauf nicht irgendwie ärgerlich oder ablehnend wird, sondern dass er immer wieder die Geduld aufbringt und nochmal einen Versuch startet, um den Menschen zu erklären, worum es ihm eigentlich geht. Und so auch hier erklärt er das der Frau nochmal. Und die Frau geht auf das Angebot Jesu ein und sagt, ja, okay, dann will ich das Wasser haben. Ich will nicht jeden Tag zu dem Brunnen kommen müssen und Wasser schöpfen müssen. Gib mir das Wasser, dass ich nie wieder Durst habe. Und darauf reagiert Jesus wieder etwas seltsam. Er bittet jetzt die Frau auf einmal, ihren Mann zu holen. Ja, was hat denn der Mann jetzt mit dem Wasser zu tun? Und darauf sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Dann sagt Jesus, du hast richtig gesagt, du hast keinen Mann, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und ich habe am Anfang gesagt, dass es in der Geschichte um eine Person geht, die auch auf der Suche nach Leben ist, aber irgendwie leer ausgegangen ist. Und es kommt in der Aussage zum Ausdruck, ja. Die Frau war irgendwie auf der Suche nach einem glücklichen Leben, vielleicht nach einem Leben, in der sie wirklich von jemandem geliebt wird, von einem Leben, wo sie jemanden kennenlernt, der sie ernst nimmt, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Aber irgendwie hat es nicht hingehauen. In ihrem Dorf war sie eine Außenseiterin, die Bewohner haben sie gemieden, vielleicht hat sie sich aber auch geschämt. Und es zeigt sich darin, dass die Frau mittags, im Bibeltext heißt es um die 6. Stunde, so um 12 Uhr, an der heißesten Zeit, zur heißesten Zeit des Tages Wasser schöpfen geht. Und sie geht nicht zu dem nächstgelegenen Brunnen, sondern sie geht zu einem Brunnen, der eine halbe Stunde von dem Dorf weg ist. In der heißesten Zeit geht diese Frau 30 Minuten, um Wasser zu schöpfen, wo sonst niemand einen Fuß vor die Tür gesetzt hätte. Und ausgerechnet an diesem Tag trifft sie auf Jesus. Und Jesus verwickelt sie in ein Gespräch. Und es geht mir auch gar nicht so darum, was genau das Problem im Leben der Frau ist, aber es geht mir darum, dass es im Leben der Frau irgendeinen Mangel gab, dass es im Leben der Frau irgendeine Sehnsucht gab, irgendeine Not gab und dass Jesus ihr anbietet, in dem Gespräch diese Not und diese Sehnsucht zu stillen. Und aus diesem Grund bietet Jesus der Frau auch lebendiges Wasser an. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Mit anderen Worten, Jesus will den Durst, die Sehnsucht im Leben der Frau dauerhaft stillen. Er will durch sein Eingreifen das Leben der Frau zur Ruhe führen. Und das ist mein zweiter Punkt, das Leben finden. Der erste, das Leben suchen, jetzt das Leben finden. Und es gibt im Psalm, da habe ich vorhin schon ein bisschen Angst gehabt, dass der Micha den vorliest, aber in Psalm 36,10 heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei Jesus ist die Quelle des Lebens und nur bei ihm kann mein aufgewühltes und mein unruhiges Herz zur Ruhe kommen. Und nur weil Jesus die Quelle des Lebens ist, kann auch nur er den Durst meines Lebens stillen. Und nur bei ihm kann ich wirklich erfülltes Leben finden. Und die Erfahrung habe ich in meinem Leben auch machen müssen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich sehr stark mich darüber definiert habe, was andere Menschen von mir denken. Vor allem noch in meiner Schulzeit und so. Da kam es mir sehr darauf an, dass ich anerkannt bin. Anerkannt in der Clique, in der ich mich bewegt habe. Anerkannt von den Menschen, mit denen ich mich abgetan habe. Und in der Zeit habe ich ziemlich viel gemacht, wo ich eigentlich wusste, ja, es ist vielleicht nicht so gut. Aber irgendwie war ich so gefangen und innerlich so zerrissen, dass ich nicht Nein sagen konnte. Immer wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs war und irgendwie so und eigentlich gewusst habe, hey, das solltest du besser lassen, konnte ich das nicht, weil ich so davon abhängig war, was meine Freunde von mir denken. Und das war wirklich eigentlich eine ganz zerrissene Zeit in meinem Leben gewesen, weil ich ständig so innerlich in der Spannung gelebt habe, zu wissen, ja, eigentlich soll ich es nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich ja unbedingt anerkannt sein will. Und es hat mich so zerrissen und eigentlich innerlich echt leer gelassen. Und in der Zeit habe ich wirklich versucht, auch alles mitzunehmen, was das Leben zu bieten hat. Und was ich in der Zeit auch gemacht habe, ich habe mich wirklich mit allen Mitteln dagegen gewehrt, zur Ruhe zu kommen. Weil immer, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, habe ich gemerkt, wie mich mein Leben erdrückt. All die Dinge, die so abgelaufen sind in meinem Alltag, die haben mich wirklich fertig gemacht. Und deswegen habe ich einfach versucht, nicht zur Ruhe zu kommen, sondern ständig irgendwie in Aktion, ständig in Bewegung sein. Aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ja, so kann es nicht weitergehen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich muss irgendwie aus diesem Teufelskreis rauskommen. Aus diesem Teufelskreis, der sich über Anerkennung definiert, aber diese Anerkennung nur bekommt, wenn er eigentlich was macht, was ich eigentlich gar nicht machen will. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, ja, gut, mein Papa ist Pfarrer, ich wusste eigentlich schon immer, dass es Jesus gibt und so, aber irgendwann habe ich gemeint, okay, ja, ich will's mit Jesus versuchen. Ich möchte mal wirklich versuchen, mich auf diesen Jesus einzulassen. Und als ich das getan habe, habe ich irgendwie gemerkt innerlich, dass ich bei Jesus so sein kann, wie ich bin. Dass ich mich bei ihm nicht verstellen muss. Dass ich bei ihm nichts erbringen muss, um von ihm akzeptiert und anerkannt zu werden, sondern dass er mich so akzeptiert, wie ich bin. Und ich glaube, dass das bei der Frau in der Geschichte ähnlich war. Als sie Jesus begegnet ist, hat sie irgendwie gemerkt, da ist jemand, der nimmt mich so an, wie ich bin. Da ist jemand, der schaut hinter die Fassade meines Lebens. Und ich denke, das wissen wir alle, wir richten häufig Fassaden auf, um nach außen irgendwas Schönes darzustellen, aber hinter der Fassade schaut es meistens ganz anders aus. Aber Jesus schaut hinter die Fassade und er weist die Frau nicht ab, überhaupt nicht. Er geht auf die Frau zu, er überschreitet dabei sogar alle sozialen und gesellschaftlichen Barrieren. Aber er legt auch sehr behutsam den Finger auf den Punkt im Leben der Frau, in der sie irgendwie einen Mangel hat. Ihr wisst noch, das Zwiegespräch mit dem Mann, holt einen Mann, die Frau sagt, sie hat keinen. Jesus will ihr helfen, das, was in ihrem Leben schief läuft, zu ändern. Er zeigt ihr, dass er ihre Lebenssituation kennt. Er zeigt ihr, dass er die Probleme kennt, die sie in ihrem Leben hat. Und er bietet ihr an, einen Ausweg aus dem Chaos und der Isolation. Und wenn ich ehrlich bin, in meinem Leben, da ist häufig Chaos. Also ich bin sonst manchmal ein bisschen chaotisch, aber in meinem Leben schaut es manchmal auch sehr chaotisch aus. Und ich weiß, dass Jesus mich aus diesem Chaos befreien kann und will. Und das fasziniert mich auch, wie Jesus mit Menschen umgeht, generell. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig in der Bibel liest. Im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien, das ist für mich unglaublich faszinierend zu sehen, wie Jesus auf Menschen eingeht und auf Menschen zugeht. Ihm sind alle sozialen und gesellschaftlichen Barrieren egal. Er kümmert sich nicht darum, was andere von ihm denken, wenn er auf gewisse Menschen zugeht. Und in der Begegnung, die Jesus mit Menschen hat, wird eine unglaubliche Liebe und Zuneigung deutlich. Und das überwältigt mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe, dass Jesus die Menschen so unglaublich liebt. Und genau wie Jesus dieser Frau begegnet ist in der Geschichte, genauso möchte Jesus auch uns begegnen heute. Und genauso möchte Jesus auch unseren Lebensdurst stillen. Er möchte das Chaos in unserem Leben, das vielleicht da ist, bei mir öfters, beseitigen. Und er will uns eigentlich sagen, hey, wonach immer du dich sehnst, was auch immer du suchst, bei mir wirst du fündig werden. Und er streckt uns eigentlich seine Hand entgegen, er macht den ersten Schritt auf uns zu und alles, was wir tun müssen, ist, seine Hand zu ergreifen. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt, das Leben leben. Wie geht es nun mit der Frau in der Geschichte weiter? Hat die Begegnung mit Jesus eine Auswirkung auf ihr Leben? Oder bleibt doch alles beim Alten? Und es passiert in der Geschichte etwas sehr Unerwartetes. Am Ende des Gesprächs, als die Jünger dann vom Einkaufen zurückkommen, steht die Frau auf, lässt den Wasserkrug, den sie eigentlich füllen wollte, stehen, rennt ins Dorf und erzählt den Menschen dort von ihrer Begegnung mit Jesus. Und sie fordert die Menschen auf, hey, kommt mit, macht euch doch selber ein Bild von diesem Jesus. Überzeugt euch doch selbst. Und die Veränderung im Leben der Frau, die ist offensichtlich. Zuvor hat sie eher die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit gesucht. Jetzt auf einmal rennt sie den Leuten geradezu die Tür ein und sagt, kommt, kommt und seht. Geht mit mir mit. Vergessen ist der Wasserkrug, der an der Quelle steht, der eigentliche Grund, warum sie dahin gegangen ist. Viel wichtiger ist sie jetzt, dass die anderen Menschen auch diesen Jesus kennenlernen. Und genauso wie Jesus das Leben dieser Frau verändert hat, möchte er auch unser Leben verändern. Und ich kann euch auch nur wieder aus eigener Erfahrung eigentlich sagen, dass es sich lohnt, sich auf diesen Jesus einzulassen. Dass es sich auch lohnt, sich darauf einzulassen, verändert zu werden. Das ist nicht immer ganz leicht. Mit Veränderung haben wir generell Probleme. Also auch ich. Ich bin immer eher so, was ich schon immer so gemacht habe, das soll lieber auch immer so weiterlaufen. Ich möchte da lieber nichts verändern, auch in meinem Alltag und so. Aber es lohnt sich, sich auf Jesus einzulassen und auch Veränderung zuzulassen. Und es gibt in meinem Leben nach wie vor Zeiten, wo ich mich unruhig fühle, nach wie vor Zeiten, in denen ich mich leer fühle, es gibt nach wie vor Zeiten, in denen ich mich gehetzt fühle. Aber dann weiß ich trotzdem, dann kann ich wieder zu Jesus gehen und ihn einfach bitten, mein Leben ruhig zu machen, mein Herz ruhig zu machen. Und das ist, denke ich, wirklich das Entscheidende. Mit Jesus kehrt in mein Leben ein Stück weit Gelassenheit ein. Und aus dieser Gelassenheit heraus kann ich auch die Dinge des Lebens oder die Dinge, die das Leben bietet, ganz anders genießen. Ich bin nämlich dann nicht mehr länger irgendwie ein Gehetzter und ein Getriebener meiner Wünsche. Ich bin dann nicht mehr länger davon abhängig, meine Sehnsüchte irgendwie, meine Wünsche befriedigen zu müssen, sondern ich kann einfach das Leben genießen. Jesus befreit mich von den Bindungen und Zwängen meines Lebens und dadurch werde ich auch wieder frei, andere Menschen in den Blick zu bekommen. Bei der Frau ist es auch so. Am Anfang war die nur auf sich, jeden Tag mittags raus zum Brunnen und auf einmal rennt sie zu den Menschen, die sie davor gemieden hat. Jesus würde mich wieder frei machen, auch die Menschen um mich herum ins Blickfeld zu bekommen. Und das ist echte Freiheit. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und da ist was Wahres dran. Ich kann bei Jesus ein erfülltes Leben haben, auch wenn sich nicht alle meine Wünsche erfüllen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, das Leben suchen. Live fast, love hard, die young. Ist das ein Lebensmotto, das man wirklich über ein Leben schreiben sollte? Wir sind alle auf der Suche nach Leben. Ja, das schon. Nur wo suchen wir danach? Das Leben finden. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und ganz egal, nach was wir suchen, ob wir nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Wertschätzung suchen, bei Jesus werden wir fündig werden. Er will unseren Lebensdurst stillen. Und dann das Leben leben. Trotz vieler unerfüllter Wünsche gibt es ein erfülltes Leben. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir das heute auch vielleicht mitnehmen, dass ich habe auch viele Wünsche in meinem Leben, ja, aber ich kann trotzdem einfach aus einer Ruhe und einer Gelassenheit herausleben, wenn sich nicht alle diese Wünsche erfüllen. Jesus will uns wirklich frei machen in diesen schnellen Zeiten und in diesen manchmal auch turbulenten Zeiten. Und er will unser Leben still machen. Ich möchte noch ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein großer und wunderbarer Gott bist und dass du uns liebst. Danke, dass du unser Leben kennst und unsere Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse, Nöte, Sorgen, Ängste, alles, was wir mit uns rumschleppen. Du weißt ganz genau, wie es in uns aussieht. Und ich danke dir, dass du unser Leben verändern willst und dass du wirklich uns dabei helfen willst, wahres Leben zu finden, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass dieses Angebot steht und dass wir jederzeit zu dir kommen können. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.